Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Einen wunderschönen guten Abend zum zweiten Viertelfinal, wo in wenigen Augenblicken dann wird starten. Ich begrüße euch herzlich zu dem zweiten Spiel. Mein Name ist Valentin Mbarga und ich bin Teil vom Podcast-Team Game Changer, der Fußball-Podcast. Wunderbar, hier schön eingeblendet. Ich darf heute die Ehre haben, mit unserem Gast zu sprechen, der zum zweiten Mal tatsächlich schon da ist. Und zwar ist das keine geringere als die zweifache Europameisterin, zweifache Torschützenkönigin von der Europameisterschaft, ehemalige Nationaltrainerin, der Inka Grings, dürfen zu sprechen. Herzlich willkommen, Inka Grings, einen kleinen Applaus bitte.
Schönen guten Abend.
Schön, bist du nochmal da und beherrschst uns mit deiner Anwesenheit. Jetzt sind es ziemlich genau 24 Stunden seit dem ersten Spiel, das vergangen ist, mit einem Ausgang, glaube ich, der dir auch ganz gut liegt mit Italien, der den Halbfinaleinzug geschafft hat. Wie blickst du auf das gestrige Spiel zurück?
Spannend. Ich glaube, es gab alles, was man irgendwie haben wollte, von Führung in der zweiten Halbzeit, verschossenen Elfmeter, ein bisschen Drama. Dann aber den Ausgleich und dann sah es schon so ein bisschen aus, dass sich beide irgendwie ein bisschen relativiert haben. Hab mich schon tatsächlich ein bisschen auf die Verlängerung eingestellt und dann tatsächlich in der letzten Minute nochmal ein grandioses Tor. Ich glaube, mehr geht nicht. Und das sind halt die K.O.-Spiele, die wir lieben.
Jetzt haben wir ja das Glück, dass wir jetzt heute bei diesem Spiel gerade den Gegner von Italien dürfen sehen, der dann hier an den Start gehen. Wie blickst du auf das Spiel jetzt so kurz vor dem Start?
Ich freue mich riesig, weil ich finde persönlich, neben Spanien auch, wir zählen natürlich die Deutschen dazu, sind für mich gerade eine der Top-Nationen wirklich Europas. Das ist, glaube ich, der absolute Kracher heute und bin total gespannt und freue mich einfach gleich auf ein hochklassiges Spiel mit wirklich fantastischen Fußballerinnen.
Besser könnte man es nicht sagen. Ich freue mich auch riesig. Wir haben uns gestern noch ein bisschen austauscht und ich glaube, das wird wirklich ein Kracherspiel. Auf das werden wir dann nachher natürlich auch noch eingehen. Jetzt möchten wir aber noch ein bisschen über deine Karriere schwätzen. Das haben wir ja gestern schon ein bisschen gemacht. Heute wollen wir aber ein bisschen mehr auf deine Trainerinnenkarriere schauen und vor allem auf die Zeit in der Schweizer Nationalmannschaft. Ich habe mir kurz überlegt im Vorfeld von diesem Gespräch, so, wie wir dort irgendwie drinnen finden. Und ich glaube, es ist eigentlich eine mega einfache Frage, aber sicher super spannend. Inka, wie wird man eigentlich Nationaltrainerin? So.
Ja, das ist echt eine gute Frage. Ich war zuvor anderthalb Jahre ich darf das gar nicht so laut sagen, habe ich sagen lassen.
Hätte noch nicht so viel Leute.
Zürich. Und sehr erfolgreich, hatte wirklich eine fantastische Mannschaft mit tollen Spielerinnen. Und dann habe ich es anscheinend nicht so schlecht gemacht, dass sie dann gedacht haben, weil auch dann der damalige Trainer, ich glaube 13, 14, nach Martina Voss Tecklenburg dann ziemlich lange übernommen hat und dass dann irgendwann logischerweise auch mal irgendein Wechsel vollzogen werden muss, ist, glaube ich, völlig normal in dem Bereich. Und dann haben sie mich gefragt und habe tatsächlich ein bisschen zögern müssen, aber nicht weil ich das nicht machen wollte oder mir nicht zutraue, sondern weil ich einfach auch eine tolle Zeit in dem Club hatte und trotzdem auch mit Demut rangehe, weil es einfach eine hohe Position ist, mit ganz viel Ehre auch und mit ganz viel Stolz verbunden. Und dann bereue ich es aber nicht, dass ich es gemacht habe tatsächlich dann.
Es ist ja so, dass die Qualifikation für die Weltmeisterschaft dort schon klar gewesen ist und dass natürlich als Spieler wie als Trainerin, wenn man die Möglichkeit hat, dass es hochspannend ist. Ist das auch ein Aspekt gewesen, der mit in die Entscheidung mitgespielt hat? Oder was sind Beweggründe gewesen, wieso du denn das gemacht hast?
Ich glaube, dass vor allem, weil ich ja schon auch die Schweizer Liga extrem gut kenne, auch das Programm, auch die jungen Spielerinnen, diese Entwicklung, dann vielleicht auch die Schweizer Nationalmannschaft noch einmal überhaupt nicht zu verändern, weil es ist eine wunderbare Mentalität, aber vielleicht ein Stück weit auch eine deutsche DNA mit reinzubringen und ich einfach auch davon überzeugt war und auch immer noch bin, das siehst du heute an der Mannschaft, dass du wahnsinnig tolle Nachwuchs hast mit wirklich Riesenpotenzial, die jetzt zum Teil schon im Ausland spielen und auch wirklich in Top-Clubs in Europa. Und der Reiz war für mich einfach extrem groß. Und natürlich auch einfach diese Position als Nationaltrainerin. Ich war selber Nationalspielerin. Für mich war und ist es das Größte, für ein Land oder für sein Land spielen zu dürfen, die Nationalhymne zu hören. Und dementsprechend war es dann für mich keine wirklich lange Überlegung. Dass ich natürlich das Glück hatte, das darf ich ja auch sagen, dann auch direkt bei einer Weltmeisterschaft dran teilzunehmen, ohne was dafür gemacht zu haben, war für mich sicherlich das Sahnehäubchen oben auf der Torte.
Ich stelle mir den Prozess sehr spannend vor, weil da geht es ja auch um Erwartungshaltung. Oder? Du hast eine gehabt, wo du die Rolle angenommen hast oder dich mit der auseinandergesetzt hast. Die Erwartungshaltung wird auch der Verband haben. Und das ist so ein bisschen die Frage, die mir als nächstes unternimmt. Du hast ein bisschen deine Ziele oder deine Ansprüche angerissen, aber wir wundern auch, was vielleicht auch konkret für Ziele und Vorstellungen gehabt hast mit dieser Mannschaft, aber dann auch, was der Verband für Ziele gehabt hat mit dir.
Ja, grundsätzlich war schon in den Verhandlungen, auch in den Vorstellungen die klare Ansage, dass man verjüngen will, dass man verändern möchte, weil die Mannschaft, so wie sie zu dem Zeitpunkt zusammen war, 14 Jahre nonstop zusammengespielt hat und du einfach aber auch wahnsinnig viele junge Spielerinnen hast, die eigentlich schon lange an der Tür geklopft haben, aber nie wirklich die Chance bekommen haben. Und für mich war auch schon zu meiner Zeit als Trainerin, dass ich immer auch die Jungen habe spielen lassen, weil für mich zählt die Leistung und nicht das Alter. Und dementsprechend war das dann auch vielleicht ein Argument vom Verband zu sagen, wir würden gerne Inka Grings haben. Und das war dann irgendwo auch die Vorgabe. Und ich scheue dem nicht zurück, weil für mich ist klar, dass wenn du mit jungen Spielerinnen spielst, musst du denen Zeit geben, auch Fehler machen zu dürfen. Und das stellt sich dann vielleicht auch in gewissen Ergebnissen dann auch wieder dar. Und das war dann, glaube ich, dann auch mein Vorgehen, erst einmal auch ein Gefühl zu bekommen für die ganzen Spielerinnen. Dann hatten wir natürlich auch das Thema mit Alicia Lehmann, denn zu meiner Zeit war Alicia Lehmann nicht mehr in der Nationalmannschaft und für mich war klar, dass ich mir logischerweise gewisse Seiten anhöre, was vorgefallen ist, wie sie auch als Spielertyp ist, weil das für mich einfach extrem entscheidend ist, dass du einen guten Charakter hast. Und dann hat sie den ersten Schritt gemacht, den Kontakt gesucht und dann, wie gesagt, ist für mich einfach entscheidend die Leistung. Und deshalb war sie dann auch wieder zurück im Spiel, im Team, wo ich mich auch sehr darüber freue, weil es wirklich ein toller Mensch ist und kann auch Fußball spielen. Und dann ging es halt relativ zügig zur Weltmeisterschaft hin. Wir hatten nicht viel Zeit, ich konnte nicht viel ausprobieren, dann aber bestmöglich bei jedem Zusammenzug dann auch immer wieder neue Spielerinnen reinzubringen. Und das war ja schon auch ein bisschen kritisch gesehen, weil es ungewohnt war, weil wie gesagt immer nur dieselben Spielerinnen eigentlich nominiert worden sind. Und das finde ich nicht fair, weil gerade auch hier in der Schweizer Liga hast du wahnsinnig viele junge Talente, die extrem gut sind und denen musst du einfach auch die Chance geben. Und das, denke ich, habe ich dann getan und auch eingeleitet.
Du sprichst speziell die Resultate an, die in den ersten Spielen unter deiner Ägide resultiert sind. Da sind, glaube ich, mit einer Ausnahme unentschieden und eine Niederlage, glaube ich, gegen Island, wenn ich es recht im Kopf habe. Das ist definitiv ein bisschen kritisch betrachtet worden. Was denkst du, an was liegt das, dass das so gesehen ist? Weil ich glaube, das zieht sich dann auch nachher noch durch die ganze Zeit so ein bisschen.
Ja, es war schon für mich eine interessante Erfahrung. Ich komme aus Deutschland und Deutschland ist schon sehr kritisch und sehr anspruchsvoll. Und da hast du natürlich eine ganz andere Erwartungshaltung, weil wenn du als Deutschland irgendwo auftrittst, dann musst du gewinnen. So, und das ist bei uns einfach drinnen und so gehst du halt natürlich auch an die Sache ran. Persönlich finde ich, dass vor allem auch die Schweizer Medien, wir hatten wirklich nachher super Austausch, wir haben immer offen miteinander kommuniziert, aber ich persönlich empfand, jetzt ist es anders, wo ich sehr glücklich drum bin, dass die Erwartungshaltung einfach überhaupt nicht zu dem passte, wo einfach die Schweizer Nationalmannschaft stand. Es ist ein kleines Land mit einem großen Herz. Du bist in der Weltrangliste zwischen 15 und 23 und dann kann ich nicht erwarten, gegen Weltranglisten Nummer 2 ein 5-0 Feuerwerk abreißen zu können. Und das passte einfach in ganz vielen Bereichen nicht. Das hat mich geärgert, weil die Spielerinnen nehmen das natürlich auch auf und du liest natürlich auch die Presse und du lässt dein Herz auf dem Platz, du bist total bemüht, du gibst eigentlich alles, wo du dann auch runtergehst und sagst, ich kann mir keinen Vorwurf machen, aber es reichte dann einfach nicht, dass man das nicht sah, das fand ich dann einfach wirklich nicht fair für die Spielerinnen, weil egal, ob du als Spielerin sagst, mich interessiert die Presse nicht oder nicht, du kriegst die Dinge mit und natürlich bist du auch nur ein Mensch und es fühlt sich ja manchmal schon einfach auch schön an zu sagen, ey, Top-Leistung, alles gut, aber es soll einfach nicht sein, wir müssen weiter schaffen und dann geht es halt einfach dann ins nächste Spiel und das war echt schwierig, aber ich glaube, dass wir nachher dann einen guten Weg und eine gute Lösung gefunden haben.
Da sprichst du ja irgendwo durch ein gewisses Mindset an, oder? Ich schätze dich auch so ein und weiss auch aus den Gesprächen, die wir jetzt schon ein bisschen können führen zusammen, dass du den Fokus nie verlierst und eigentlich immer aufs Wesentliche, nämlich die Leistung, kannst behalten. Nimm uns doch ein bisschen mit, jetzt haben wir die Vorbereitung gemacht und dann kommt das Turnier, oder? Australien, Neuseeland, sehr weit weg, Reisestabatzen, nicht alles ein bisschen komplex, aber vielleicht gerade für dich selber persönlich, mit welcher Gefühlslage bist du ins Turnier nach dem Erfahrungswert, den du gemacht hast mit dieser Mannschaft in dem ersten halben Jahr?
Mit einem guten Gefühl. Wir hatten glücklicherweise, und das ist ja auch immer wichtig, relativ wenig Verletzungssorgen. Die einzige letztendlich irgendwo war Caligari und Welti, die sicherlich ein bisschen angeschlagen waren und die letzten Spiele nicht oder das letzte Spiel nicht mehr haben spielen können. Für uns aber klar, dass es einfach extrem wichtige Spielerinnen sind und wir es schaffen können, sie ins Turnier einzubinden. Und ansonsten waren eigentlich alle fit und natürlich auch alle extrem motiviert. Von Verbandseite, es war eine super Zusammenarbeit. Ich habe einen Zusammenzug mehr bekommen, weil ich habe gesagt, ich brauche Zeit. Ich habe nur 2 Zusammenzüge bis zur Vorbereitung eigentlich gehabt. Das ist normal, du hast ein FIFA-Fenster, da kannst du nicht dran rütteln, zumal auch die ganzen Vereine natürlich ihre Spieler auch haben wollen. Aber von daher lief eigentlich alles super. Iman Binay war natürlich ein bisschen schade, weil ich sie gerne mitgenommen hätte, die Entdeckung schlechthin bei unserer Vorbereitung, aber hat sich ja dann leider bekannterweise das Kreuzband gerissen. Und dann fliegst du nach Neuseeland, alles top organisiert, wirklich gut vorbereitet. Wir haben 1-2 Wochen vorher angefangen mit der Vorbereitung auf Neuseeland, sprich Klima, sprich Zeitunterschied, sprich Schlaf, dass wir den ein bisschen, zumindest den Spielerinnen empfohlen haben, dass sie das ein bisschen ändern sollten. Und dass wir dort relativ schnell uns akklimatisieren und anfangen können zu trainieren. Und das lief alles reibungslos ab. Wir hatten tolle Zustände dort, wir hatten ein tolles Hotel, wir hatten ein tolles Städtchen, toller Platz. Also es war rundum wirklich top organisiert. Ich als Trainerin war sehr zufrieden und sind dann eigentlich aber auch ins Turnier mit einer schwierigen Gruppe, aber auch natürlich eine machbare Gruppe. Und dann glaube ich, die Ergebnisse, so wie sie dann waren, vor ausverkauftem Haus, war ich zufrieden. Wir haben gegen Philippinen das erste Spiel gewonnen, hatten dann einen Kracher gegen Norwegen, wo wir bestanden haben, wo wir auch gut und gerne gewinnen hätten können, machen das Tor aber nicht, ist ja so eine bekannte Schwäche ein bisschen. Und dann hast du Neuseeland, was natürlich überragend war, weil Gastmannschaft mit über 40.000 Zuschauern, die bei jedem Ballkontakt, den die Neuseeländerinnen hatten, die gepusht haben und bei jedem Ballkontakt, den wir hatten, uns ausgepfiffen haben. Ich liebe das ja, das motiviert mich ja extrem. Auch das haben wir souverän überstanden. Wir sind Gruppenerster geworden, das gab es noch nicht. Wir haben kein Gegentor bekommen. Wir können wieder monieren und das war natürlich der Fall von Schweizer Presse, warum wir so wenig Tore geschossen haben, wo ich gesagt habe, ja, können wir, ich bin aber glücklich und stolz auf die Mannschaft, was sie geleistet hat. Wir sind Gruppenerster geworden, mehr geht nicht. Ja, und dann kam natürlich dann der anschließende Weltmeister, der uns dann einfach auch eine Lektion erteilt hat, wie dann auch in der Nations League, wo wir einfach noch weit entfernt sind. Und von daher war das Turnier grundsätzlich für uns ein super Erfolg.
Du hast jetzt da ganz viel dazu gesagt, zu dem Turnierverlauf und wie es auch bewertet worden ist und wie du es wahrgenommen hast, respektive was auf dem Resultat schied und um das geht es ja eigentlich gesehen. Lass uns das doch mal schnell ein bisschen differenzieren. Da ist zum einen eine relativ souveräne Gruppenphase, wo man Erster wird, wo man siegt gegen Philippinen, nachher zwar kein Goal schießt, aber keins bekommt. Wir haben es vorhin schon ein bisschen von dieser kritischen Presseberichterstattung gehabt. Was denkst du, wieso ist die so negativ ausgefallen? Weil du hast es gerade selber schon vorhin gesagt, das hätte es so noch nie gegeben. Es sind die ersten Worte, sind weitergekommen. Was denkst du, an was ist das gelegen, dass es so negativ war? Weil ich glaube, dass rein faktisch von dem, was das Resultat war, hätte das nicht zwingend so müssen sein, oder?
Ja, letztendlich eine gute Frage, aber ich darf sagen, weil ich den Vergleich zu Deutschland habe, dass ich generell empfunden habe, aber auch schon zu meiner Trainerinzeit beim FC Zürich, dass eigentlich auch, beobachte natürlich dann auch den Männerbereich, auch die Spiele dort, auch die Aussagen, die Kommentare, also ich lese dann auch sehr viel, weil mich das dann schon interessiert und ich auch ein Gespür entwickeln möchte, dass es einfach jetzt tatsächlich gar nicht generell an uns lag oder grundsätzlich an Personen bezogen, sondern eher, weil es einfach irgendwie so war und ist. Also es war immer eher negativ, nie irgendwie mal auch zufrieden. Da neigen wir ja in der Gesellschaft generell zu, nicht wirklich zufrieden zu sein, wo ich sage, doch, du kannst auch mal zufrieden sein, weil natürlich geht immer mehr, es geht immer besser, aber ich finde es weitaus schlimmer, dass du irgendwie nie auch mal an einen Punkt kommst, wo du auch mal sagst, hey, das war in Ordnung, das war gut, es war ärgerlich vielleicht oder mehr geht nicht, darf man ja auch alles einfach mal sagen und auch annehmen. Und das war einfach irgendwo, ich habe sie natürlich dann selber auch gefragt, wie gesagt, wir hatten auch bei dem Turnier, wir sind wirklich zuvorkommen gewesen, wir haben einen Tag vorher immer, nicht ein Geheimtreffen, aber wir haben schon dann mit den Medien aus der Schweiz, denen angeboten, sich dann mit mir zu unterhalten, wirklich dann auch interne Dinge zu fragen, die sie dann aber logischerweise für die Berichterstattung mitnehmen. Und hab dann auch, oder wir haben dann auch immer im Vertrauen wirklich offen miteinander gesprochen. Also es war alles super. Sie haben es ja dann im Laufe des Turniers und auch dann zum Ende des Turniers hin oder dann angefangen in der Nations League anschließend dann auch angefangen zu verstehen und dann auch selber mal drüber nachgedacht, weil es ja nicht eine böse Kritik war, aber die Fakten einfach da sind und ich dann auch einfach empfunden habe, hey, ihr dürft doch mal die Spielerin loben, es tut einfach auch mal gut und es tut dann vielleicht auch dem Sport mal gut, wenn du schon so eine kleine Nation hast, dass du dann auch mal einen Erfolg auch erwähnen darfst.
Jetzt habe ich vorhin von Differenzierung gesprochen und da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich zuerst mal die Fakten zu beurteilen und dann erst ja, mit der Analyse anzufangen. Jetzt gehen wir mal schnell zu der Analyse. Da ist der Vorwurf quasi, wenn du so willst, mit der Weltstürmerin Inka Grings und einem Team, wo ich sage jetzt, das Match positiv gestaltet, und das ist ja das, aber auch offensiv ein bisschen Ladehemmungen gehabt. Ich glaube, das ist nicht falsch gesagt. Jetzt mit ein bisschen Distanz, was glaube ich nicht so schlecht ist, was hast du das Gefühl, an was ist das gelegen? Ist vielleicht auch die Matchplan gar nicht so gewesen, dass man zwingend muss Goal schießen? Das weiß ich nicht, das kannst du mir jetzt gerade sagen. Was denkst du, an was ist es gelegen?
Ja, ich habe natürlich schon auch für mich meine Analyse gemacht und auch mir die Spiele nochmal angeguckt, weil ich starte schon immer bei mir selber. Da bin ich bisher immer gut mitgefahren und kann ich auch jedem raten. Ich glaube, dass wir eigentlich, und das ist dann schon so ein bisschen, wo ich drüber nachgedacht habe, wenn wir die Torchancen oder die Tormöglichkeiten nicht gehabt hätten, dann hätte ich mir weitaus mehr Gedanken machen müssen, ob das vielleicht falsche Taktik, vielleicht die falschen Spielerinnen aufgestellt habe. Aber wir haben ja in jedem Spiel, auch gegen die Philippinen, gegen Norwegen und Neuseeland, haben wir zum Teil 100%ige Torchancen gehabt. So, und wenn du die dann nicht nutzt, wird es halt einfach schwierig. Und da haben wir dann aber auch super offen mit den Spielerinnen drüber gesprochen, weil es ist einfach, immer auf Taktik zu gehen, aber es fängt erstmal an auf die Arbeit auf dem Platz. Und Spielerinnen waren dann, muss ich auch sagen, auch schon sehr selbstkritisch, weil sie sind ja nicht blöd. Sie haben ja schon auch gemerkt, scheiße, so eine große Chance, die lässt du liegen, das passiert. Das passiert im Weltfußball, das passiert überall, aber die ärgern sich ja am meisten darüber. Also mir nützt es dann nichts als Trainer, dann nochmal drauf zu hauen, weil ich genau weiß, dass die Spielerinnen genau wissen, das war eigentlich das Ding, was du hättest machen müssen oder nochmal abspielen müssen. Da sind die Spielerinnen schon so professionell aufgestellt, dass sie eigentlich diese Analyse nicht mehr brauchen. Aber natürlich gehst du dann auch in die Verantwortung zu sagen, man fängt bei sich an und hört dann beim Team auf. Und es war einfach so, dass wir die Tore einfach nicht gemacht haben, und auf einem Niveau wie hier, was man heute auch wiederum sieht, kriegst du nicht viele Chancen. Und wenn du die dann nicht nutzt, wird es schwierig. Aber wir hatten das Glück, dass wir kompakt gespielt haben, eine überragende Torhüterin hatten, zu dem Zeitpunkt auch jetzt eine, die garantiert ihren Weg gehen wird mit Livia Peng, aber auch Herzog, eine tolle Torhüterin, also da entsteht was. Aber nach Gaela Thalmann, die natürlich 15 Jahre im Tor war, ist es extrem schwierig. Und sie hat aber auch einen tollen Job da gemacht und von daher war es letztendlich vom Erfolg und so muss die Schweiz das auch sehen, ein Mannschaftserfolg und kein individueller Erfolg.
Jetzt mit Blick aufs ganze Turnier. Es ist bekannt, nachher ist der Weltmeister der spätere dann gekommen. Und ich glaube, da darf man auch sagen, dass das eine Hausnummer zu gross war am Ende des Tages. Nebst fehlender Effizienz, glaube ich, ist einfach auch viel individuelle Qualität auf der anderen Seite gewesen. Und das ist ja okay, dass es dann nicht reicht, wenn man den Prozess vergleicht, oder? Aber mit Blick aufs ganze Turnier, was ist denn dein Abschlussfazit gewesen? Jetzt nicht so, wie du es mir gerade erzählt hast, mit Blick von den Medien, mit der Erfolg von den Medien, sondern für dich selber, was nimmst du mit, was du hast mitgenommen aus dem Turnier?
Ja, es war ein großartiges Gefühl. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, bei einer Weltmeisterschaft an der Seitenlinie stehen zu dürfen. Die ganze Atmosphäre, tolle Stadien. Ich weiß nicht, wer vielleicht schon mal in Neuseeland oder Australien war. Ich durfte selber Sydney bei den Olympischen Spielen spielen, aber ansonsten ist es nicht vielleicht ein Reiseland, wo ich mal für eine Woche hinfliegen würde. Also das auch alles erleben zu dürfen, auch die Zeit zu haben, dann noch mal ein bisschen rumzufahren. Wir haben wirklich viel auch unternommen, haben die Zeit wirklich positiv und auch gut genutzt. Das ist einfach das, was der Fußball gibt. Der gibt nicht nur die Sachen auf dem Platz, sondern auch auf neben dem Platz. Und die weiß ich extrem zu schätzen und bin mit sehr viel Demut nach Hause gefahren, sehr glücklich, weil so ein Erlebnis, weiß ich nicht, wann man das nochmal erleben darf. Und das sind dann natürlich auch die Highlights, wofür du dann auch jahrelang gearbeitet hast.
Ich finde, das klingt alles sehr versöhnlich und auch sehr homogen im Zusammenspiel mit der Mannschaft, die sich auch nicht vorwerfen kann, eben rein faktisch, da wären wir wieder. Nichtsdestotrotz hat es auch Stimmen gegeben aus dem Land raus, die von schlechter Stimmung in der Mannschaft geredet haben, von Unruhe, Berichterstattung an sich, die irgendwie nicht das positivste Gefühl gegeben haben als Fan von der Schweizer Nationalmannschaft. Wie sehr hat dich das beschäftigt oder belastet? Weil ich glaube, da kommen wir ja dann schon langsam Richtung Ende von deiner Zeit von der Nationalmannschaft und das hätte dich dann noch eigentlich bis zum Schluss begleitet, oder?
Halbwegs, weil ich stelle mich da tatsächlich echt nicht in den Vordergrund. Ich kann mir tatsächlich nie einen Vorwurf machen. Ich habe nachher auch lange auch mit Spielerinnen gesprochen, nach der WM, aber auch mit dem Staff, weil natürlich gerade ein Turnier eine Extremsituation ist. Und ich glaube, dass wir grundsätzlich alle Menschen sind, die auch nicht alle perfekt sind. Und ich finde es dann viel, viel wichtiger, dass man dann offen miteinander spricht, auch die Zeit gibt, auch die Möglichkeit gibt, Dinge anzusprechen. Und da lege ich schon extremen Wert drauf, weil ich mich wahrhaftig nicht als perfekt empfinde. Aber wenn es um die Sache geht, dann muss man einfach offen und klar miteinander sprechen und auch die Dinge ansprechen, die nicht gut waren. Und man muss auch bereit sein, Kritik anzunehmen. Und das war dann sicherlich schon so, dass dann bei der einen oder anderen Person das dann nicht gut ankam. Oder, und das ist halt die größte Gefahr immer, die Dinge zu oft zu persönlich nimmt. Und das ist sicherlich ein Punkt, den ich definitiv nicht mache. Ich würde nie A, ins Persönliche gehen und B, auch die Dinge nie persönlich annehmen. Und da geht es dann einfach um die Sache, um bestmöglich daraus zu lernen. Und auch Veränderungen vorzunehmen. Und so sind wir dann auch vorgegangen und dann gab es auch kritische Stimmen. Aber ging dann jetzt nicht nur um meine Person, sondern ging dann auch um andere Dinge, sowie dann natürlich auch von mir kritische Stimmen kamen. Und dann haben wir eigentlich mit den meisten, vor allem aus dem Staff, dann auch wirklich gute Gespräche geführt, Analyse betrieben und dann auch gesagt, was wir verändern wollen, was sie für Ansprüche haben, was ich für Ansprüche habe. Und das war eigentlich, finde ich persönlich, fein. Und mit Spielerinnen das Gleiche, aber das dann natürlich die ein oder andere Spielerin dann auch mal unzufrieden ist und dann auch das in der Öffentlichkeit austrägt, da bin ich tatsächlich kein Freund von. Ich mag das überhaupt nicht. Ich bin da jemand, der dann die Dinge eher intern anspricht, weil ich finde, das solltest du immer erstmal tun. Wenn du dann keinen Ausweg findest oder keine Lösung, dann kannst du das austragen. Aber das waren dann Wege, die wir dann intern besprochen haben, die wir dann anders angehen müssen.
Das ist ja dann eigentlich auf dem Weg in die Nations League gesehen, wo dann die nächste Challenge gesehen ist nach der Weltmeisterschaft. Ich will jetzt gerade genau einen so Punkt aufgreifen, wo, wenn man so will, auch ein bisschen gefundenes Fressen gesehen ist für Medienberichterstattung, wo immer die Tendenz, die gleiche Tendenz gehabt hat. Und zwar geht es darum, du hast, denke ich mir jetzt mal, du kannst das sicher nachher beantworten, einen gewissen neuen Weg einschlagen, die Mannschaft auf gewisse Positionen verändern. Das ist Anna-Maria Zunogorcevic dann nicht mehr aufgeboten gehabt. Das ist das, was ich ansprechen will, mit dem gefundenen Fressen. Und das hat recht für Schlagzeilen gesorgt. Eine von diesen Sachen, wie du es jetzt auch vorhin gesagt hast, wo Unruhe zumindest von außen oder in der Aussendarstellung für Unruhe gesorgt hat. Was sind dort deine Beweggründe gewesen? Ich glaube, es gibt sportliche und um die sollte es eigentlich gehen. Nimm uns doch dort mal ein bisschen mit, weil das ist ja eine gute Gelegenheit, mal die Seite zu zeigen und nicht die, die wir noch lesen oder hören.
Ja, ja, wir haben natürlich nach der Weltmeisterschaft auch im Staff, im Präsidium oder so gar nicht, muss ich gestehen, weil ich hatte nie ein Gespräch mit den Herrschaften. Grundsätzlich war es dann, dass wir überlegt haben, was wir verändern können, beziehungsweise, und auch das mal klarzustellen, ging es um den Zusammenzug und nicht um für immer, weil das habe ich zum Beispiel nie gesagt. Für uns war klar, dass wir wiederum, wie zuvor auch vor der WM, die Nations League nutzen wollen. Wir hatten ja dann den Luxus, dass wir erfahren haben, dass die Europameisterschaft hier in der Schweiz gebracht worden ist und wir in Anführungsstrichen nicht diesen brutalen Stress haben mit Abstieg, was wir natürlich auch vermeiden wollten. Aber dann muss man auch wiederum, darf man nicht vergessen, wir haben den Weltmeister in der Gruppe gehabt, wir haben den zweiten oder Weltrangliste Nummer 2 mit Schweden in der Gruppe gehabt und Italien, also jetzt auch nicht grundsätzlich mal eine einfache Gruppe. Und da war für uns klar, dass wir, wie wir das am Anfang, bevor ich eingetreten bin, gesagt haben, immer wieder mal verändern wollen und immer wieder mal auch Spielerinnen die Chance geben wollen und anderen Spielerinnen dann einfach auch mal die Zeit für zu Hause lassen wollen. Das ist ein ganz normaler Prozess, der findet überall statt, bei Männern, bei Frauen, in Deutschland, also das ist normal, dass du mal die und die Spielerin eher mitnimmst. Und wir haben dann im Staff besprochen, dass wir dann auch zu dem Zeitpunkt dann gesagt haben, okay, dann lassen wir 2, 3 Spielerinnen mal raus. Und zwar klar mit Anna Schönogorcevic, Rekordnationalspielerin, Rekordtorschützin, wo ich den größten Respekt vor habe, dass wir natürlich vorher mit ihr auch darüber sprechen sollen, ihr das erklären sollen, dass es dieser Zusammenzug ist, dass wir einfach ein Stück weit mal andere auch probieren sollten, sie eine lange Saison auch hatte, dass dann unglücklicherweise die Situation mit ihr entstand, mit Barcelona, dass Barcelona ihr 7 Tage oder 10 Tage vor Transferschluss gebeichtet hat, dass sie keine Option mehr da ist. Das ist sicherlich sehr unglücklich, hat aber mit dem anderen nichts zu tun gehabt. Und dann war es so, dass ich dann lange mit ihr telefoniert habe, weil das für mich selbstverständlich war, dass ich sie dann kontaktiere und ihr das erkläre. Sie war natürlich, was für mich völlig normal ist, alles andere hätte ich jetzt eher für überraschend empfunden, dass eine Spielerin nicht happy ist, wenn sie nicht nominiert ist, das ist, glaube ich, selbstverständlich und selbstredend. Und dann war es aber mit allen abgesprochen und auch alles in Ordnung und einfach ein normaler Weg und noch einmal für diesen Zusammenzug und haben dann auch noch hingeführt, dass dann auch die Medienabteilung auch nochmal mit ihr gesprochen hat, um sie auch zu unterstützen, weil sie einfach unsere Rekordnationalspielerin ist, aber es einfach sie verstehen muss, dass sie versucht ein bisschen ihre Emotionen im Griff zu halten und dann hatten wir den Zusammenzug mit Spanien, mit Schweden. Es war grundsätzlich unabhängig von ihr, es war ein richtig guter Zusammenzug. Wir haben auch in Spanien wieder 5-1 verloren, aber alle Spielerinnen waren extrem begeistert, weil es einfach auch eine total, auch im Spiel, wir waren nah dran, aber dann muss man einfach auch diesen Unterschied respektieren. Und Schweden war wirklich super knapp. Und dann kam ein Artikel von ihr, der nicht gut ist, wo sie einfach auch dann das Trainerteam komplett attackiert und das machst du einfach nicht. Und dann war für mich einfach klar, auch wiederum natürlich alles in Absprache, weil ich mache keine Alleingänge und ich habe dafür zu großen Respekt den Spielern gegenüber, dass wir dann gesagt haben, okay, wir müssen ein Gespräch mit ihr führen, weil wir einfach einen guten Weg zusammen finden wollen und das funktioniert nur gemeinsam oder nicht. Und dann sind wir ja bekannterweise dann auch hingeflogen, hatten ein offenes Gespräch und dann kam die andere Geschichte, wo dann wahrscheinlich die Einladung für sie hervorragend war.
Da kommt jetzt ganz viel zusammen, weil ich glaube, so wie ich das für mich raushöre, ist sportlich eigentlich immer ein Plan vorhanden gewesen. Es ist klar, dass mit den Teams, die man in der Gruppe hatte, das eine relativ grosse Challenge war. Dann hat es halt die Unruhe gegeben, die man dann aber auch fairerweise nicht mehr können wegdiskutieren intern, die öffentlich geworden sind. Die haben jetzt noch nichts mit dem zu tun, was voran gesehen ist, oder? Dann kommt die Geschichte, die du jetzt gerade selber so ein bisschen angetönt hast. Das war die Steueraffäre, die dann publik geworden ist, wo, so wie man es liest, eigentlich dann auch der Tropfen im Fass war, was das Wasser zum Überlaufen gebracht hat. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, weil, wenn ich das raushöre richtig, die sportlichen Ziele sind das eine gewesen, aber die Nebengeräusche an sich das andere. Und ich würde mich unglaublich wundern, wie du das wahrgenommen hast, was dann schlussendlich der ausschlaggebende Punkt ist, wieso man sich getrennt hat, weil das ist dann am Schluss die Folge gewesen, Resultat, die Unruhe und dann die Steueraffäre.
Ja, aber das mit der Unruhe, ich glaube, das wirst du überall haben, auch das hatte die Nazi hier in der Vorbereitung, wo ich gelesen habe, dass es Unruhe gab, dass die Spieler sich beschwert haben, dass alles so anstrengend war, dass das System nicht passt. Also das liegt anscheinend irgendwo ein bisschen hier in der DNA, bei allem Respekt. Das ist, glaube ich, nichts Neues. Und das ist für mich auch völlig in Ordnung, weil ich finde, du hast gerade in der Nationalmannschaft hast du 3, 4, 25 hochkarätige Spielerinnen, die überwiegend in ihren Vereinen Spielerinnen sind auf wichtigen Positionen und auch immer wieder spielen, verdiente Spielerinnen. Es ist dann sowieso nicht einfach, eine gute Balance zu finden. Es wird immer Spieler geben, die nicht zufrieden sind, weil jede Spieler natürlich auch meint und auch völlig in Ordnung und auch völlig zu Recht, dass sie doch eigentlich hätte spielen müssen, aber du kannst immer nur 10 Spielerinnen plus Torhüterin aufstellen. So, und da musst du halt einfach eine gute Balance finden. Und da hatten wir dann auch, glaube ich, am Anfang einen recht guten Weg. Dann hat es ein bisschen geknistert. Das will ich auch überhaupt nicht wegstreiten, aber ist für mich trotzdem irgendwo normal. Und diese Steuergeschichte, das muss ich dann schon in aller Deutlichkeit gerne mal sagen. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Ich bin selber völlig überrumpelt worden. Mein einziger Fehler war, dass ich 1,5 Jahre da Trainerin war in diesem Verein. Und ich habe einen normalen Profivertrag gehabt, ich habe normal meine Steuern bezahlt, weil es geht in dieser Geschichte ja nicht um Steuern, es geht ja um Umsatzsteuer. Und diese Umsatzsteuer, die hat der Arbeitgeber zu verantworten und nicht der Arbeitnehmer. Und ich hatte einfach das Pech in dem Fall tatsächlich, dass ein Journalist extrem viel Langeweile hatte und das so hochgeknallt hat, wo ich wirklich das erste Mal, und ich habe viel Presse schon erfahren und habe da schon auch echt negative Dinge zu meiner aktiven Zeit erfahren, wo ich das erste Mal auch einen Medienanwalt eingeschaltet habe, der mir echt extrem viel Geld gekostet hat, wo ich gesagt habe, so, stopp jetzt, Business is Business, da brauchen wir nicht drüber sprechen, wenn ich Fehler mache, versprochen, stehe ich dazu und dann sage ich das auch, oder wenn ich eine Mannschaft nicht erreiche, dann stehe ich dazu, das ist völlig normal, das hast du immer mal, aber in der Geschichte war ich echt tatsächlich, da bin ich wirklich komplett abgeschossen worden. Und das war dann sicherlich der Tropfen auf dem heißen Stein. Ich kann gar nicht viel dazu sagen, weil die Geschichte kam mittwochs raus. Eigentlich, ich bin mittwochs abends noch zum Champions League Bayern München gegen Paris FC, weil ich noch 2 Spielerinnen von uns mir angeguckt habe. Wollte eigentlich Donnerstag nach Hause fliegen, nach Deutschland. Habe aber schon gedacht, na, bleib mal hier, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich ins Büro muss und dass man dann einfach über die Sachen spricht. Ich mich dann rechtfertigen kann oder die Geschichte dann einfach nochmal erzählen kann, wie sie dann letztendlich wirklich war, weil ich habe keine Steueranzeige, ich habe keine Strafanzeige, ich habe wirklich nüt. Und das alles erfolgte nicht, sondern es gab dann um 10 Uhr einen Call mit der Sportdirektorin und dem Generalsekretär, den ich da das zweite Mal gesehen habe. Und nach 5 Minuten war das Gespräch beendet, mit sofortiger Wirkung gekündigt.
Gekündigt, im SRF-Bericht steht, es war auf gegenseitigem Einvernehmen gewesen. Ich tue nur noch schnell zusammenfassen, weil ich glaube, die Geschichte ist ein bisschen komplex, sie ist aber relativ einfach erzählt. Eben, es ist um eine Steueraffäre gegangen, wo du, wie du sagst, nichts davon gewusst hast.
Ja, man muss wissen, dass in dem Verein, wo ich gearbeitet habe, das ist schon ein seltenes Komplex, aber der Besitzer, dem das gehört, der hat das alles aus einem privaten Bereich bezahlt. Und er hat auch ein großes Bauunternehmen da. Also der hat das zusammen. Er hat auch großartige Dinge grundsätzlich generell für den Fußball da geleistet. Und genau, er wurde wohl von einer anonymen Quelle angezeigt, dass wohl irgendwas nicht korrekt abgeflossen wird. Und daraufhin wurde dann eine Steuerprüfung bei ihm, im Unternehmen, im Privatfeld, logischerweise, wie es dann halt so ist, durchgeführt. Und dann wurde natürlich der Verein auch kontrolliert. Und dann logischerweise, weil es sind jetzt noch wohl in der Akte 25 Personen, die zwar alle freigesprochen wurden, aber die natürlich zu dem Zeitpunkt da gearbeitet haben. Also das muss man vielleicht noch, weil es ein bisschen spezieller ist, wissen.
Genau, und eben die Name ist einfach dort auftaucht und dann hast du eigentlich bei der Staatsanwaltschaft eingewilligt, dass du eine Zahlung leistest, um den ganzen Prozess zu beschleunigen. Und mit dem ist eigentlich die Sache rechtlich gegessen gewesen. Und ich sage das darum, weil ich auf zwei Punkte raus will. Wo ist dort die Relevanz für den SCV an? Und B, was ist denn endgültig denn die Begründung gewesen? Weil in der öffentlichen Medien liest man nur von eben...
Ja, ich glaube, dass ich jetzt keine Begründung auch nennen darf. Also ich muss mal schon bei allem Respekt dann auch logischerweise, dass wir die Dinge dann auch intern geklärt haben. Das finde ich dann auch respektvoll, dass man da dann auch jetzt nicht mehr drüber spricht. Sorry.
Fairer Punkt. Dann lass uns doch zu einem kleinen Schlussfazit von deiner Nazi-Zeit kommen, weil ich finde, das hört man eben schon raus. Ich glaube, du hast eine gute Zeit gehabt, es war eine schöne Zeit gewesen, mit einem grossen Highlight, mit dieser WM Australien, Neuseeland. Ja. Auch jetzt, du darfst sie ja jetzt noch sehen, und ich nehme an, das macht emotional etwas mit dir. Was ist die Schlussfazit von dieser Zeit bei der Schweizer
Nationalmannschaft? Grundsätzlich für mich als Trainerin, auch in meinem Erfahrungswert und auch, weil ich natürlich schon auch eine Bindung zur Schweiz habe, habe hier 2 Jahre gespielt, dann als Vereinstrainer, Nazi-Trainer, das sind besondere Momente, das ist ein Stück weit mein zweites Zuhause, ich bin extrem demütig, dankbar, all das erleben zu dürfen, ich bin extrem glücklich und stolz auf wirklich ganz viele Spielerinnen, die zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht im Rampenlicht standen, aber einfach auch ihren Weg gegangen sind, zum Teil schon dann auch in der Zeit auch ein bisschen reinschnuppern durften und ich einfach auch total davon überzeugt bin, die haben ein tolles Programm im SFV, gerade auch mit den Jugendspielerinnen, das muss man auch positiv erwähnen. Du hast so viele Spielerinnen, die jetzt alle schon ins Ausland gegangen sind, aber wirklich in Top-Clubs und einfach, wo ich finde, eine absolut tolle Karriere vor sich haben und dementsprechend freut es mich enorm, ganz viele Spieler, mit denen ich auch noch Kontakt habe. Mir haben auch eigentlich fast alle Spielerinnen danach geschrieben tatsächlich. Das macht mich stolz und ich bin einfach glücklich für die Mannschaft, für das Land, weil es einfach ein enormer Erfolg ist. Es ist ein enormer Erfolg für den Frauenfußball, für die Mädchen, für die Frauen und das ist einfach extrem wichtig.
Vielen Dank für die Eindrücke, es war unheimlich spannend gewesen und ich finde es auch sehr schön, dass du sehr versöhnlich auf die Zeit zurückblickst. Und ja, wie gesagt, ich habe es jetzt 2-3 Mal erwähnt. Man darf nicht vergessen, dass du mit dieser Mannschaft Gruppenerster geworden bist und in WM-Achtelfinale gezogen bist. Und das ist eine Leistung. Und dementsprechend, das darf man schon auch nicht vergessen, bei allen Medienberichterstattungen, die mal so, mal so ausgefallen ist. Sehr gern. Machen wir doch hier gerade einen ganz krassen Cut und lassen das Thema stehen, weil... ich glaube, du freust dich auch mega auf das Spiel, das wir jetzt bald anschauen dürfen. Und da treffen 2 absolute Granaten aufeinander, nämlich England und Schweden. Was für 2 Teams erwarten uns dort?
Also ich lege direkt die Prognose raus, das Team, was heute gewinnt, steht definitiv im Finale. Also für mich beides die Top-Nationen, noch einmal erwähnt, mit Spanien und auch den Deutschen. Glaube ich, dass das einfach aktuell die besten Nationen Europas logischerweise sind. Du hast mit Schweden eine extrem brutale Erfahrung. Ich glaube sogar älteste Nation in diesem Turnier mit Spielerinnen, die über 120, 30 Länderspielen haben, zum Teil Weltfußballerinnen waren, die jetzt einfach wirklich sich die letzten Jahre konstant super entwickelt haben, Weltrangliste 2 waren, auch schon bei der Weltmeisterschaft sehr stark gespielt haben. Dann hast du den aktuellen Europameister vor der Brust mit England, die im ersten Spiel auch interessant immer dann noch die Pressemitteilung zu sehen gegen Frankreich verloren haben, aber dann sich komplett ins Turnier geschossen haben. Extrem torreich. Und ich habe gelesen, das wusste ich tatsächlich nicht, muss ich gestehen zu meiner Schande, dass England noch nie in einem EM-Spiel ohne Tor nach Hause gefahren ist. Von daher werden wir definitiv ein paar Tore hoffentlich heute erleben.
Man merkt, du bist ein unglaublicher Profi. Das ist ja schön schon ganz kurz ein bisschen zusammengefasst, welche zwei Mannschaften wir jetzt gerade sehen. Lass uns doch jetzt noch ein bisschen tiefer das Ganze anschauen bei beiden Mannschaften. Vielleicht angefangen mit Schweden. Schweden ist Gruppenerster geworden mit einem überragenden Sieg gegen Deutschland.
Ich habe das noch. Das musst du nicht so erwähnen.
mit einem Sieg gegen Deutschland. Ich habe schnell nachgeschaut, wo du mit der Schweiz gegen Schweden gespielt hast. Sind schon 6 Spielerinnen dort in der Startelf gestanden, die jetzt auch immer noch Teil davon sind. Das ist sehr spannend nämlich. Die 6 verteilen sich sehr, sehr zentral. Das ist die sogenannte Achse. 2 in der Innenverteidigung, 2 im Zentrum und 2 vorne im Sturm. Jetzt, die Spielerinnen, Aslani hast du angesprochen. Hast du vielleicht uns sonst noch ein paar Namen? Ich kann natürlich auch noch ein paar droppen, aber Schweden hat so viel, oder? Es macht mega Spass, über die Spielerinnen zu schwätzen.
Total. Ich glaube, das Wichtigste hast du schon gesagt, und das zeigt einfach, dass diese Mannschaft extrem eingespielt ist, weil die spielen wirklich seit Jahren auf wirklich Top-Niveau. Blackstenius natürlich einfach auch eine Spielerin, die man erwähnen muss, auch eine Stürmerin, top bei Arsenal. Lustige Geschichte, sie spielt in Arsenal Champions League dieses Jahr überraschenderweise gegen Barcelona.
Hat, glaube ich, das Goal geschossen, meinte ich.
Die hat das Goal geschossen, aber weißt du, von wem die Vorlage kam?
Oh, da muss ich passen, ehrlich
gesagt. Von Matt Beat. Englischen England, Spieler. Ja. Ne? Wäre natürlich schön, wenn es heute wieder die Vorlage gibt, aber es wäre das falsche Tor.
Richtig.
Ich glaube, du hast wahnsinnig viele Spielerinnen, die sich untereinander extrem gut kennen. Die rechte Seite von Schweden.
Fantastisch.
Gerade auch mit der jungen Spielerin. Die bringen so viel Dynamik rein. Also ich glaube, das wird einfach... Ich hoffe, nicht nur torreich, sondern einfach auch wahrscheinlich sehr intensiv. Und von daher freue ich mich wahnsinnig.
Nicht zu nerdig, aber ganz kurz auf der taktischen Ebene. Was erwartet uns von Schweden? Wie geht Schweden in den Match rein? Und wie kann Schweden vielleicht den Match auch gewinnen?
Es ist super interessant, weil du hast eigentlich mit Schweden und mit den Engländerinnen 2 Mannschaften, die... in allen Gruppenspielen, auch gegen Frankreich, England, wo sie verloren haben, die ersten 15 Minuten wirklich wie ein Torpedo auf den Platz gegangen sind. Also sie haben wirklich versucht, von der ersten Minute an die Mannschaft zu überrollen. Du hast klar gesehen, dass sie wirklich offensiv spielen. Sie gehen immer wieder mit tiefen Bällen. Schweden spielt natürlich extrem kombinationssicher. Das hast du natürlich auch gegen die Deutschen gesehen. Sie haben die Mannschaft super analysiert, unsere Deutschen in dem Fall wirklich die linke Seite ein bisschen ausgemacht, haben die immer wieder überlappt, sprich mit 2, 3 Spielern aufgestellt, schnelles Umschaltspiel, schnelle Verlagerung und das wiederum dann auf die Englischen bezogen, die wirklich straight spielen, wirklich immer wieder gerade herausspielen, immer wieder versuchen, direkt die Tiefe zu bespielen, aber dann auch zu belaufen. Ich glaube, es wird spannend zu sehen, welche taktischen Vorrichtungen beide Mannschaften ausgehen, weil beide Trainer eigentlich auch gesagt haben, sie passen an, weil natürlich da wirklich ein Brocken vor der Tür steht, aber sie wollen ihr Spiel durchziehen. Deshalb bin ich da sehr gespannt, ob es wirklich auf offenem Visier ist, also wirklich all in oder doch tatsächlich ein bisschen taktisch, ein bisschen zurückhaltender und ein bisschen auf die Spieldauer gehen.
Also ich muss ja ehrlich sagen, ich hoffe natürlich ein bisschen auf offenes Visier, habe natürlich keinen Einfluss drauf, aber es wäre schön, wenn es sehr unterhaltsam ist. Kommen wir doch kurz zu England. England ist amtierender Europameister, hat über die letzten Jahre, Jahrzehnte, kann man sagen, sich zur Weltmacht gemausert im Frauenfußball und hat eine unfassbare Breite auch. Was macht sie so stark?
Ja, ich glaube, natürlich die Premier League, die einfach auch mit wahnsinnig viel Geld bestückt ist, das hilft natürlich. Die Mentalität. Ich glaube, dass das Land einfach den Fußball, und das ist das Entscheidende, den Fußball trägt und nicht Männer und Frauen differenziert, sondern die Frauen haben da unfassbare Voraussetzungen, spielen immer in den großen Stadien. Sie haben zwischen 30 und 40.000 Zuschauer zum Teil, haben im Durchschnitt in Europa die meisten Zuschauerwerte. Dahinter ist übrigens Deutschland tatsächlich. Das wiederum, die Akzeptanz, das wiederum bringt natürlich auch die Spieler auf ein ganz anderes Level. Sie können natürlich ganz anders arbeiten. Sie haben eine brutale Entwicklung in den letzten Jahren erlebt und haben natürlich auch eine Bank mit Beth, mit Kelly, die wirklich auch wirklich auf Top-Niveau spielen, die immer wieder die Entscheidung suchen können. Und das macht natürlich dann einfach auch die Qualität aus.
Du hast schon ein paar Spielerinnen angesprochen, Beth Mead, Kira Walsh gibt es noch, Alessia Russo gibt es auch noch. Also da ist sehr viel Qualität, auch offensiv vorhanden. Wie muss England aufspielen, um das taktierende, erfahrene Schweden zu schlagen? England hat ja vor allem mit dem Start einen kleinen Schock erlebt, hat sich aber mega stark gefangen. Was braucht England, um heute zu bestehen?
Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Sie haben nämlich eine mentale Stärke. Es war auch dort wiederum vor dem Turnier ein Riesentheater, weil vier Spielerinnen, Stammspielerinnen inklusive der Nummer 1, kurzfristig einfach abgesagt haben aus diversen Gründen. Auch nicht einfach für eine Trainerin, für ein Team. Das fand ich dann sehr interessant zu sehen, wie sich das Team entwickelt. Haben dann gegen Frankreich noch einmal grundsätzlich überragend angefangen, aber dann Frankreich extrem kommen lassen und Frankreich einfach auch aktuell auf einem Top-Niveau. Aber dann wiederum zu sehen, dass die Spielerinnen, die alle in Top-Club spielen, wirklich in Arsenal, in Chelsea, in Spanien, also wirklich auf ganz, ganz hohem Niveau und auch dort alles wirklich Top-Spielerinnen sind, sich dann auch anzupassen. Und das hast du halt auch gestern schon gesehen bei den Italienerinnen, die immer wieder sagen, jede Spielerin muss sich zurücknehmen, steht nur das Team im Vordergrund, nicht die Einzelperson. Und das macht England brutal stark. Und dementsprechend bin ich davon überzeugt, dass sie schon auch so auftreten als Europameisterin, dass sie das Heft auch relativ schnell in die Hand nehmen wollen.
Sehr spannend, Inka. Und ich glaube, jetzt weisst du, was kommt. Weil das ist natürlich auch immer spannend, nämlich das Resultat tippen, oder? Und ja, mich würde es jetzt mega wundern, was denkst du, wer macht es? Gestern hast du dich auf kein Resultat rausgelassen. Wie sieht es heute aus bei dir?
Na, Resultat, ich bleibe doch den Schweizer ein bisschen neutral gerecht. Eben zwischendurch ist es auch mal ganz angenehm und sinnvoll. Mein Geheimfavorit tatsächlich neben Top-Favorit Spanien ist und bleibt Schweden und deshalb habe ich das Gefühl, dass es trotzdem heute mal vielleicht ein Elfmeterschießen ist.
Das würde also Verlängerung bedeuten und eine sehr lange Nacht. Jetzt sind wir gespannt, wie gesagt, torreiches Spiel wäre auch schön. 2-2 ist by the way bei uns im Daily heute getippt worden. Okay. Wunderbar. Jetzt möchten wir es uns aber nicht nehmen lassen, jetzt die letzten paar Minuten natürlich mit der ehemaligen Nationaltrainerin von der Schweiz noch schnell über morgen schwätzen. Wir haben Spanien, du kennst sie bestens, du weißt, wie viel Power in der Offensive, wie viel Qualität da kommt. Was müssen wir machen, um das Wunder, was müssen unsere Girls machen, um das Wunder zu schaffen?
Ich glaube, und da bin ich total gespannt drauf, und wenn man ein bisschen die Presseberichte verfolgt und auch ein bisschen die Spielerin kennt, machen sie es eigentlich genau richtig, nämlich alles aufsaugen, alles genießen. Natürlich musst du taktisch versuchen, mehr nicht versuchen, dich bestmöglich einzustellen, ihnen bestmöglich keinen Raum zu geben, aber das versucht jede Nation gegen Spanien. Das ist das eine. Das andere ist, du spielst zu Hause, du hast einen unheimlichen Support, wirklich, es macht wahnsinnig viel Spaß. Sie lassen sich positiv tragen, wie man in Deutschland so schön sagt, den 12. Mann, der kann morgen vielleicht die Geheimwaffe sein. Du hast nichts zu verlieren, du hast absolut nichts zu verlieren. Du hast Geschichte geschrieben, das ist großartig, es ist ein wunderbares Turnier und dementsprechend würde ich einfach sagen, wirklich feuerfrei. Geht raus, spielt euer Spiel, versucht es, versucht in die Zweikämpfe zu kommen. Ihnen ein bisschen weh zu tun, was man ja nicht laut sagen darf, ist definitiv vielleicht ein Mittel, um eine Chance zu bekommen und dann einfach auch versuchen, weil du hast gesehen gegen Belgien im Gruppenspiel, auch gegen Italien, sie sind anfällig, wenn du es schaffst, schnell zu spielen nach vorne und mit wirklich wenig Kontakten. Du hast gute Spieler vorne, du hast Top-Spielerinnen wie eine Reuteler, die gerade einfach extrem gut drauf ist, die einfach auch endlich ihre Tiefenläufe macht, die sie einfach überragend macht. Du hast Spielerinnen drin, auch mit Speed, gucken, wie sie morgen aufstellt, wen sie morgen von Anfang an aufstellt, weil persönlich hast du die Chance mit Speed. Also du wirst, glaube ich, wenig Möglichkeiten bekommen, sie in ihre eigene Hälfte zu drücken. Why not? Probier's natürlich. Aber je länger das Spiel geht, umso mehr wird sich das schon in deine Hälfte verlagern. Also so realistisch musst du sein. Und dann musst du natürlich die Waffe, vielleicht von einer Lehmann, vielleicht von einer Pilgrim, die einfach mit extrem viel Speed kommen, dann nochmal nutzen, um einfach für die Überraschung sorgen.
Wir haben es gehört, Defensive wird morgen ganz, ganz relevant sein, aber Defensive wird jetzt vorderst da und eben bei der spielstarken Mannschaft in Spanien wird jede die Meter müssen machen. Jetzt mit Blick auf die Aufstellung, nicht namentlich, sondern eher auf die taktische Aufstellung, wird jetzt gerade viel momentan darüber geschrieben, behalten Sie das 3-5-2 oder stellt Sie vielleicht sogar ein 4-4-2 auf. Wie, fiese Frage, ich sage es vorweg, was denkst du, wie wird es schlussendlich rauskommen und was vor allem würdest du machen? Wie würdest du mit deiner Überlegung an das herangehen?
Ja, ich glaube, wie ich jetzt aufstellen würde, überlegen ist jetzt... Die Zeit haben wir nicht mehr, finde ich auch nicht angemessen. Ich glaube, sie hat, ist ihrem System bis dato treu geblieben. Persönlich finde ich allgemein in einem Turnierverlauf und logischerweise auch gegen wen du spielst, sind Anpassungen, vielleicht auch mal eine Systemänderung, keine Schwäche. Und aber wenn sie davon überzeugt ist und auch die Mannschaft davon überzeugt ist, dann finde ich, dann sollen sie auch ja, das durchziehen. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie darüber urteilen oder ein anderes System auflegen, weil dazu gehören so viele Faktoren, wo ich mich jetzt auch überhaupt nicht anmaßen fühle, da mich einmischen zu wollen. Von daher bin ich sehr gespannt. Viel wichtiger ist, dass die Spielerinnen, die auf dem Platz stehen und die reinkommen, alles investieren und das werden sie garantiert, weil das haben sie in allen Gruppenspielen getan. Und dann noch einmal 5 € ins Phrasenschwein oder Franken, das Spiel fängt bei 0 an und du kannst träumen und alles andere wird sich dann nachher zeigen.
Dementsprechend ist natürlich auch hier noch ein Resultat-Tipp offen. Wir haben jetzt eine Tendenz gehört und uns ist, glaube ich, allen bewusst, dass es morgen 150-200% braucht, damit ein positives Resultat rausschaut. Aber ja, nichtsdestotrotz, was denkst du?
Ich habe ja erwähnt grundsätzlich und dabei bleibe ich auch, dass Spanien mein Top-Favorit ist. Sie spielen souverän, sie spielen das wirklich seriös und hören auch nicht auf. Das ist ja das Schlimme, wo du manchmal als Gegnertrainerin oder Trainer verzweifelst, wo du denkst, wird die irgendwann mal müde, vielleicht haben die mal keinen Bock mehr. Das ist ja immer so ein bisschen die Hoffnung, die du hast, aber ich glaube, dass auch den Spaniern bewusst ist, was morgen auf sie zukommt. Ich gehe garantiert davon aus, dass sie das nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil dafür ist der Support und einfach auch, wie die Schweizerinnen aufgetreten sind, da, sie werden schon Respekt haben, aber nichtsdestotrotz glaube ich einfach, dass Spanien das machen wird. Vielleicht ein Tor wäre natürlich grandios, vor allem auch fürs Publikum, um einfach da noch mal ein bisschen Feuer reinzubringen, aber ich denke, das Feuerwerk wird morgen garantiert kommen.
Das denke ich definitiv auch und wir freuen uns auch schon riesig auf das Spiel. Wir sind morgen übrigens auch wieder da. Ich würde sagen, Inka, wir verpflegen jetzt uns, machen ein gemütliches Päuschen, bevor der Match dann losgeht und sehen uns dann nachher in der Halbzeitpause wieder zu einer kurzen Analyse.
Sehr gerne.
Merci vielmals.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@crit.online.